Von der Erkrankung, über die ich hier heute sprechen möchte, hatte ich ehrlicherweise bis vor kurzem noch nie gehört. Das Lipödem. Und dann haben mir gleich zwei Freundinnen von dieser Diagnose bei Ihnen erzählt. Für sie war es auf der einen Seite ein Schock, auf der anderen Seite waren sie aber auch erleichtert, dass sie endlich wussten, was das Problem ist und dass alles, was sie bis dahin selbst versucht hatten, um sich besser zu fühlen, nichts helfen konnte. Was das Lipödem ist und was helfen kann, darum geht es heute. Außerdem beantworte ich die Frage unseres Hörers Uli. Was spart mehr Strom? Licht immer an- und ausschalten oder einfach anlassen? Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid.
Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Sport hat nichts geholfen und auch keine Diät. Die Beine wurden einfach immer dicker und schwerer. Und irgendwann fing das auch an den Armen an. Es hat eine Weile gedauert, bis meine Freundin wusste, was das Problem ist. Und dass alles, was sie selbst versucht hatte, ihr nie hätte helfen können. Und dann kam die Diagnose, Lipödem. Ihre Fettverteilung ist gestört. 3,8 Millionen Menschen sind davon in Deutschland betroffen. Und das ist nur die offizielle Zahl, die ich gefunden habe. Wahrscheinlich gibt es noch viele, die, ähnlich wie meine Freundin, einfach nicht wissen, dass sie das Lipödem haben. Und seit ich davon gehört habe, höre ich von immer mehr Frauen aus meinem Bekanntenkreis oder deren Bekanntenkreis, die damit zu kämpfen haben. Und für viele war es eine lange und nicht nur physisch, sondern auch psychisch belastende Zeit, bis endlich Hilfe kam. Grund genug für mich, das Lipödem hier zum Thema zu machen. Und an meiner Seite habe ich jetzt Frau Dr. Lisa Mambuko. Sie ist Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie bei Medplast Berlin, einer Spezialklinik für Lipödemchirurgie. Hallo Frau Dr. Mambuko.
Hallo.
Frau Dr. Mambuko, können Sie das Lipödem für unsere Hörer einmal kurz erklären? Was sind da die Hauptmerkmale?
Ja, also ein Lipödem ist eine chronische Fettverteilungsstörung, die ausschließlich Frauen betrifft. Aufgrund unbekannter Ursachen und bei entsprechender genetischer Veranlagung kommt es da zu vermehrten und vergrößerten Fettzellen im Unterhautfettgewebe, also genau zwischen Haut und Muskulatur, was zu einem erheblichen Druck führen kann. Und durch vermehrte entzündliche Prozesse kann dies Schmerzen verursachen. Typisch ist eine Fettvolumenzunahme, bedingt durch hormonelle Veränderungen, zum Beispiel in der Pubertät, während der Schwangerschaft, nach den Schwangerschaften, in den Wechseljahren, nach den Wechseljahren, an den betroffenen Beinen, symmetrisch meistens, also Beine oder Arme. Aber wir wissen, dass jede Körperregion betroffen sein kann.
Sie haben jetzt die Hormone schon genannt. Welche Rolle spielt denn die Genetik?
Ja, wir wissen, dass das Lipödem-Familie gehäuft auftreten kann. Wir haben Patientinnen in der Sprechstunde, die sagen, dass sie sowohl mütterlicherseits oder vielleicht auch väterlicherseits Verwandte haben, die ein Lipödem haben. Oder beziehungsweise die mitteilen, ja, meine Oma hat nicht die Diagnose, aber wenn ich mir die Bilder anschaue und zurückschaue, sehe ich dann doch eine ganz erhebliche Ähnlichkeit zu meinem Bein oder zu meiner Körperform. Also genetische Faktoren spielen eine ganz große Rolle bei der Entstehung dieser Erkrankung. Welches Vererbungsmuster sich dahinter versteckt oder verbirgt, wissen wir nicht.
Sie haben ganz am Anfang gesagt, das Lipödem betrifft ausschließlich Frauen. Woran liegt das?
Ja, es betrifft hauptsächlich Frauen. Das Östrogen, das weibliche Sexualhormon, ist für die Entwicklung und die Progression des Lipödems entscheidend und beeinflusst es sehr. Wir wissen, dass hormonelle Veränderungen wie in der Pubertät, in der Schwangerschaft und in den Wechseljahren vermehrt auftreten, schubartig auftreten, so wie unsere Patienten das auch berichten.
Wenn jetzt Patientinnen zu Ihnen in die Praxis kommen, wie diagnostizieren Sie die Erkrankung?
Also es ist erstmal ganz entscheidend, mit dem Patienten zu sprechen, zuzuhören. Und natürlich hört man ja auch dieses psychische Leid, was die Patienten neben ihrer körperlichen Erkrankung dann mittragen. Ne? Also das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Diese frustranten Arztbesuche, dieses vergeblich Suchen nach Hilfe und viele Patienten isolieren sich, haben natürlich auch ganz viele psychische Erkrankungen. Essstörungen, Depressionen sind ganz oft Begleiter einer Lipödem-Patientin. Aber ganz wichtig, wenn ich eine Patientin habe, ist natürlich, ich rede mit der Patientin und ich untersuche sie. Und das heißt, ich gucke mir die Patientin an und ganz klassisch ist, diese Disproportion, dieses Missverhältnis zwischen Oberkörper und Unterkörper. Ich sage das also, oben da haben wir da vielleicht eine Größe XS im Bereich der Taille und untere Bereich ist es vielleicht eine XL. Und das sagen die Patienten auch. Ich kann nicht einheitlich mich einkleiden. Das passt nicht. Dann hat man natürlich diese großen Fettvolumina im Bereich der Oberarme oder an den Oberschenkeln oder Unterschenkeln. Meistens beginnend vom Handgelenk oder von den Knöcheln. Und wenn wir die Patienten untersuchen, anfassen, gibt es bestimmte Körperregionen, die da so eindeutig wehtun, wie zum Beispiel Oberschenkelinnenseite oder Knieinnenseite oder Bereich der Oberarme, die Streckerseite. Man sieht blaue Flecken. Das Gewebe ist kalt und natürlich so eindeutig diese Fettknötchen, die man ertastet, ja, diese groben Fettknoten und natürlich die Dellen und dieses wellige und dellige Hautrelief, das ist auch entscheidend, ja.
Und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es dann?
Aktuell gibt es zwei Möglichkeiten. Zuerst natürlich motivieren wir unsere Patienten, eine konservative Therapie anzugehen. Das heißt, eine Entstauungstherapie mit zum Beispiel einer Flachstrickstrumpfbehandlung. Das heißt, die Patientin trägt eine angepasste Strumpfhose, die dazu führt, dass es zu einer Entstauung kommt im Bereich der Beine. Eine zweite Möglichkeit gibt es begleitend natürlich auch noch manuelle Lymphdrainagen zu machen. Und wenn das alles ausgereizt wurde, ne? Sprich konservative Therapie, man hat jahrelang versucht, seine Ernährung zu verändern und macht Sport und sagt so, jetzt habe ich weiterhin immer noch diese Beschwerden und ich möchte nicht mehr so weiterleben, kommen wir dann Chirurgen ins Spiel und besprechen natürlich Therapieoptionen mit der Patientin. Also es ist immer ganz wichtig, wenn man sich natürlich für eine Operation entscheidet, dass man sich in der Spezialklinik vorstellt, weil eine Operation heißt nicht mal nur gleich eine Operation. Es kann sein, dass es sich vielleicht nur um eine Operation bis 5 OP-Schritte handelt, ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, die Patientin dann mit dem Operateur dann bespricht.
Und wie läuft genau die Operation ab? Was wird da gemacht mit den Fettzellen?
Was wird mit den Fettzellen gesagt? Genau, wir reduzieren die Fettzellen, diese krankhaften Fettzellen. Also wir entfernen natürlich die Lipödenzellen durch Fettabsaugung, aber natürlich auch gesunde Fettzellen werden durch die großflächigen, großvoluminigen Fettabsaugung entfernt. Und das schafft man manchmal nicht nur in einer OP, sondern in mehreren OP-Schritten. Das heißt, man sieht die Patientin höchstwahrscheinlich 2-mal oder auch 3-mal. Aber das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Das kann man nur im Beratungsgespräch mit der Patientin planen. Ja.
Ist denn das Lipödem, wenn man sich dann der einen oder mehreren OPs unterzogen hat, ist das dann komplett heilbar oder kann es immer wieder kommen?
Aktuell ist das Lipödem nicht heilbar. Nee. Es gibt die konservative Maßnahme, es gibt die operative Maßnahme. Wir können die Schmerzsymptomatik lindern. Wir können schaffen, dass die Patienten sich besser bewegen. Also dass diese Einschränkungen, die sie haben, diese Bewegungseinschränkungen verbessert werden können. Und natürlich können wir die Körperform wiederherstellen. Aber das Lipödem ist aktuell nicht heilbar.
Gibt es denn etwas, das, wenn man weiß, man ist betroffen, das man selbst tun kann, um die Erkrankung oder das Ausbruch zu vermeiden? Also ich bin jetzt bei, ne? Sie hatten Ernährung schon gesagt oder Fitness. Gibt es da irgendwas, was Sie empfehlen würden?
Ernährungsumstellung zum Beispiel. Wenn man sagt, man hat ja gerade eine ungesunde Ernährung, dass man vielleicht im Rahmen einer Ernährungsberatung vielleicht eine Ernährungsumstellung bespricht, ja? Dann Sport kann natürlich die Symptomatik verbessern, ja. Und das sind so bestimmte Punkte, wir sagen ja natürlich vor der OP, nach der OP weiterhin begleitend.
Frau Masumbuku, vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Beckermann.
Hier geht's gleich weiter mit der Frage, Licht ausschalten oder lieber nicht.
Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
Stellt euch vor, ihr sitzt abends in eurem Wohnzimmer und wollt mal eben in die Küche euch einen Tee kochen. Oder ihr arbeitet und der Postbote klingelt. Ihr verlasst also das Zimmer, um schnell zur Tür zu laufen. Unserem Hörer Uli wurde als Kind dann immer geraten, dass er das Licht nicht sofort ausschalten soll, wenn er kurze Zeit später wieder in den Raum zurückkommt. Der Grund? Das Wiederanschalten des Lichts verbrauche viel Energie. Uli möchte jetzt wissen, ob das wirklich stimmt. Lieber Uli, beim Energiesparen, da kommt es am Ende darauf an, wie lange du das Licht wirklich ausschaltest. Ich bin bei meiner Recherche auf die 3-Minuten-Regel gestoßen. Wenn du also länger als 3 Minuten den Raum verlässt, dann solltest du das Licht auf jeden Fall ausschalten. Wenn du aber nur ganz kurz zur Haustür gehst, dann macht es tatsächlich Sinn, das Licht einfach anzulassen. Der Grund dafür ist, dass eine normale Glühbirne einen Einschaltstrom hat, der in der Regel noch über dem Normalstrom liegt. An- und ausschalten verbraucht also mehr Strom, als das Licht anzulassen. Für circa 50 Millisekunden, das bis zu 15-fache von der normalen Leistung. Das ist übrigens auch bei Energiesparlampen so. Sie verbrauchen beim Einschalten gleich viel Strom wie in 5 Minuten Betriebszeit. Bei Halogenlampen sind es 3 Minuten. Wirklich Strom sparen können wir, wenn wir unsere Glühbirnen gegen LED-Lampen tauschen. Die verbrauchen in der Regel 90% weniger Energie. Ganz konkret heißt das, Anschalten entspricht dem Betrieb von 1 Sekunde. Spannend fand ich auch noch, dass LED-Lampen im Normalfall 50.000 Schaltzyklen schaffen, bevor sie in ihrer Leistung nachlassen. Die Lebensdauer von Glühbirnen, die liegt nur bei etwa 1.000 Schaltzyklen. Also Uli, ich habe mir gemerkt, wenn der Postbote klingelt, bleibt das Licht an. Wenn ich einen Tee kochen will, mache ich es aus. Und hier geht jetzt im sprichwörtlichen Sinn das Licht aus, denn die 10 Minuten sind schon wieder vorbei. Wenn auch ihr Fragen oder Themen habt, über die wir hier sprechen sollen, dann schreibt uns gerne an wissen@welt.de. Uli, dir auf jeden Fall vielen Dank. Wir freuen uns auch über jedes Feedback von euch oder jede Anregung. Und natürlich über jede Bewertung bei Spotify oder Apple. Mein Name ist Antonia Beckermann. Bis ganz bald hier bei AHA 10 Minuten Alltagswissen.